herzlich willkommen. Mein Name ist Jürgen Pidi Blut und ihr hört hier den Podcast, als Fußball noch Rock'n'Roll war. 6 Jahrzehnte Fußball, Lifestyle, Reisen, Rock'n'Roll, Business und Zeitgeschichte. Episode 38 der Podcast-Retro-Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, ist nun die letzte der dritten Staffel. Und weiter geht es mit Folge 28 und mit Neptun über den Äquator. Unsere Schiffsreise führte nun Kurs Nordost über den Südatlantik, immer unter der Sonne Richtung Äquator. 5 Seetage auf dem Sonnendeck. Dann kam Neptun an Bord und taufte die Ungläubigen bei der Überquerung des Äquators. Nächster Hafen war dann Santa Cruz de Tenerife. Danach ging es dann zur Blumeninsel und in den Frühling nach Madeira. Wieder volles Ausflugsprogramm. Dann Passage Gibraltar und ins Mittelmeer. Gleich um die Ecke nach links und nächster Stopp Malaga, die Geburtsstadt von Pablo Picasso. Und mit einer schönen privaten Besichtigungstour mit Alcazaba und Stierkampfarena La Malgueta. Mit Folge 29 und die Definition der Dekade wird die Reise dann fortgesetzt. Von Malaga dann Ruder, Hart, Steuerbord und Kurs Süd-Südost rüber nach Nordafrika und nach Tunis bzw. La Guelette. Dort dann wieder eine Besichtigungstour gebucht und so ging es in die Medina und die Souks von Tunis und nach Karthago. Und weiter ging es in die Adria. Anlegen in Dubrovnik in Kroatien mit seiner wunderbaren Altstadt, die von der UNESCO in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen wurde. Mit der berühmten Stadtmauer, das besterhaltene Fortifikationssystem in Europa. Noch einmal Bordroutine mit dem Martini beim Filippini und schon erreichten wir unseren Zielhafen Venedig. Wunderbare Einfahrt in die Lagune, vorbei am Dogenpalast, Markusplatz mit Campanile und Markusdom und der Insel San Giorgio Maggiore. Ausschiffung und ab zum Airport Marco Polo nach Frankfurt und mit dem ICE dann zurück nach Hannover. Dort hatte uns bzw. unsere Auftraggeber dann im Business auch die Weltfinanzkrise eingeholt. Aber mit großem Organisations- und Innovationsaufwand kamen wir gut durch die Krise und so hatten mein Kompagnon und ich auch noch genügend Energie für eine weitere Bergtour, dieses Mal im Allgäu. Und noch etwas Wunderbares ereignete sich in 2009. Ich wurde Opa. Maxi war da. Und selbst im Fußball ereignete sich etwas Überraschendes. Der VfL Wolfsburg unter Felix Magath wurde deutscher Fußballmeister. Für 96 gab es mit Platz 11 mal wieder nur die goldene Ananas. Trotz der Unternehmer als Gesellschafter kam man nicht voran. Nun meinte man, mit dem Jahr 2009 endete auch die erste Dekade des neuen Jahrtausends, aber dem war nicht so, denn die Dekade endet immer mit einer Null am Ende. Mit Folge 30 endet dann die dritte Staffel. Bedürfnisse, Erfolg, Trauer, Glück. Was hat das neue Jahrtausend bisher gebracht? Eigentlich nur ein neues Datum. Die Freude am Fußball war noch nicht wieder zurück, dafür aber mehr die Lust an Reisen und Unternehmungen. Ich versuchte, meine Bedürfnisse in den Mittelpunkt meiner Lebenswirklichkeit zu stellen, die ich nicht nach den gesellschaftlichen und geschäftlichen Normen ausrichtete. Verbunden mit einem Rückblick auf die Businessentwicklung und die jungdynamischen Typen, die sich allenthalben entwickelten. Workaholic als Teil einer immer stärker sich entwickelten Selbstinszenierung. Der Profifußball war inzwischen verkrustet. Zu sehr tradiert war dieses Geschäft und zu sehr lebte man bereits in einer Blase. Es waren für mich dann auch keine echten Geschäftsmodelle, weil sie sich nicht im Wesentlichen voneinander unterschieden. Alles war untereinander irgendwie 1:1 austauschbar. Personen, Konzepte, Strategien. Schauen wir also mal, was dann die nächste Dekade und Staffel 4 noch bringen werden. Hier nun zunächst einmal reinhören und viel Spaß dabei.
Mit Neptun über den Äquator.
Mit dem Ablegen in Recife verließen wir den südamerikanischen Kontinent und es begann die Überquerung des Südatlantik in nordöstlicher Richtung. Bis zu unserem nächsten Hafen hatten wir nun 5 Seetage vor uns, immer unter der direkt über uns stehenden Sonne voran. Wir befanden uns ja nicht mehr weit entfernt vom Äquator. Die Tage verbrachten wir auf unseren Liegen auf dem Sonnendeck, zusammen mit fast allen anderen Passagieren. Dadurch war das auch ziemlich voll da oben. Aber wir hatten einen guten Platz gefunden, den wir auch jeden Morgen nach dem Frühstück wieder belegten. Das war dann die kleine deutsche Kolonie. Ansonsten war natürlich viel Temperament auf dem Dampfer mit den vielen Brasilianern und auch den Italienern. Es war schon allein interessant, nur die Leute zu beobachten. Und dazu einen Mojito oder andere erfrischende Cocktails. So war es bei der Wärme schon auszuhalten. Am ersten Abend auf See war dann nach dem Abendessen Dresscode festlich. Es fand im Theater die Willkommensshow statt. Dabei wurden die wichtigsten Personen an Bord einschließlich Kapitän vorgestellt. Und dann gab es eine professionelle Show mit Gesang, Tanz, Artistik. Insgesamt eine sehr gelungene Veranstaltung. Die nächsten 2 Tage auf See verliefen dann ganz entspannt. Bei allem erdenklichen Komfort, mit der immer direkt über einen stehenden Sonne, wobei die ihren Höchststand von hier aus betrachtet ja im Norden hat. Und man freute sich, wenn mal ein paar Wölkchen erschienen. Abends gingen wir dann zur Bordroutine über. Ich hatte nun schon ein paar Bars getestet. Immer exzellente Drinks. Und überall war für Unterhaltung der Gäste gesorgt, ob Piano Player oder Livebands. Und es gab immer wieder etwas zu schauen. Gina und ich, wir hatten dann so unsere eigene Art, bestimmte Typen zu charakterisieren und zu karikieren. Da war dann alles dabei, von Prinz Charles, über Henry Kissinger bis Angela Merkel, und das meistens brasilianisch oder italienisch, und die blieben dann auch immer im Fokus, was uns immer wieder zu neuen Stories inspirierte. Okay, ist jetzt nicht so die feine Art, aber war für uns halt Bordunterhaltung. Ich sage ja, Entertainment ist alles, gerade auch das Leben. Am dritten Tag auf See war es dann soweit, wir überquerten den Äquator, und damit kam dann auch die Äquatortaufe. Alle, die direkt daran teilnehmen wollten, meldeten sich an und bekamen ein Waströckchen. Das Ritual begann dann mit dem Einmarsch von Neptun und seinem Gefolge auf dem Pooldeck. So dann begann die Taufe und damit das Einseifen, also die Reinigung. Da war dann alles dabei, von Schlagsahne bis Seifenschaum. Und es wurden die Körper und Gesichter der Probanden kräftig eingeschmiert. Gina und ich, wir beobachteten das ganze Geschehen lieber von unserer Galerie aus. Natürlich dürften die salzigen Heringe auch nicht fehlen, die verzehrt werden mussten. Das war schon ein buntes Defilé um den Pool herum. Dann ging es für die Angeschmierten in den Pool, so dass hinterher das Wasser abgelassen und der Pool erst einmal gereinigt und frisches Wasser eingelassen werden musste. Aber es war eben eine traditionelle Zeremonie und ein alter maritimer Brauch, wobei diese Art von Tradition schon einen Sinn macht, weil sie sich selbst nicht zu ernst nimmt und einen Unterhaltungswert hat, im Gegensatz zu den Traditionalisten im Fußball. Vorbei ging es dann am nächsten Tag an den Kapverdischen Inseln, womit wir dann schon die Gewässer des afrikanischen Kontinentes erreicht hatten. Und immer wieder abends setzte ich mich noch eine Zeit lang auf unseren Balkon, schaute bei einem oder auch 2 brasilianischen Bieren auf die See und die Heckwelle und ließ die Seele baumeln. Und weiter knallte die Sonne auf uns herab. Diese Seetage verleiteten auch dazu, an allen Essensangeboten teilzunehmen. Auch bei den süßen Sachen, insbesondere den leckeren Torten und Backwaren zum Nachmittagskaffee. Das war halt nicht leicht, da zu widerstehen. Die Widerstandskraft ließ hier auf See merklich nach. Am 5. Tag nach unserer Abfahrt in Brasilien erreichten wir dann unseren Hafen Santa Cruz de Tenerife. Wir waren bei den Kanarischen Inseln. Der Tag begann zunächst etwas regnerisch mit sehr tief hängenden Wolken, so dass wir den 3715 Meter hohen Pico del Teide nicht sehen konnten. Hier bekamen wir dann nach den Seetagen mal wieder Land unter die Füße. Wir hatten uns auch für keine Tour angemeldet, sondern wollten Santa Cruz de Tenerife zu Fuß erkunden. Nun war Gina ja schon öfters auf den Kanaren, ich aber noch nicht. War und ist wohl auch weiterhin nicht so mein bevorzugtes Reisegebiet, zu touri-orientiert. Aber nun waren wir schon mal hier, also schaute ich mir das auch mit an. Wir machten uns nach dem Frühstück von der Pier aus auf in den Ort. Und so kamen wir dann an einigen Sehenswürdigkeiten vorbei, wie Plaza de Toros, eine ehemalige Stierkampfarena, wo im Jahr 1983 der letzte Stierkampf stattfand. Was besonders auffiel, waren die vielen, wunderschön angelegten Parks und Plätze mit der üppigen Bepflanzung und Wasseranlagen, wie Plaza de España mit der Fontaine. Ansonsten sind wir durch die Fußgängerzone mit netten Läden und Cafés geschlendert und haben dort mal einen Kaffee und da mal einen Cocktail zu uns genommen. Insgesamt war es ein sehr kurzweiliger Aufenthalt dort, mit vielen interessanten Eindrücken. Nur das Wetter spielte nicht mit. Dann ging es wieder zurück auf unseren Dampfer und ab zum nächsten Ziel. Unser direktes Ziel war zunächst einmal unser Abendmenü. Nicht aber ohne meinen obligatorischen Martini bei meinem Freund, dem philippinischen Bartender, der mich inzwischen gut kannte und wusste, gerührt, nicht geschüttelt. Diese Vielfalt und Kreativität bei den Menüs war schon bewundernswert. Als wir Santa Cruz de Tenerife verließen, schien dann auch die Sonne. Am nächsten Tag waren wir auf Madeira. Wir legten in Funchal an. Die gesamte Insel hat Mittel- bis Hochgebirgscharakter. Die Küste Madeiras fällt steil ins Meer ab. In der Mitte der Insel ragen die höchsten Gipfel empor. Der höchste Berg ist der Pico Ruivo mit 1862 Meter. Hier hatten wir für den Nachmittag einen Ausflug über die Insel gebucht. Den Vormittag nutzten wir zunächst für einen Spaziergang durch Funchal. Das ist die Hauptstadt der autonomen Region Madeira und hat 112.000 Einwohner. Funchal hat drei überregionale Fußballvereine: Maritimo Funchal, portugiesischer Meister 1926, Nacional Funchal und União Madeira. Der bekannteste Sportler ist der mehrmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo, der in seiner Jugend bei Nacional Funchal spielte. Nun waren wir im Frühjahr da, wo alles dort wunderbar in Blüte stand. Ganz herrlich anzuschauen waren die vielen grünen Parkanlagen dort. Sehr sauber, sehr aufgeräumt, insbesondere diese klein gepflasterten Wege dort. Ansonsten war jetzt nicht allzu viel Zeit, um dort alle Sehenswürdigkeiten aufzusuchen. Am Nachmittag ging es dann mit Gruppe und Bus auf eine Inselrundfahrt. Zunächst ging es über die hervorragend ausgebauten Straßen hoch zum Cabo Girao. Das ist eine Steilklippe im Süden Madeiras in der Nähe der Ortschaft Camara de Lobos. Seine Höhe wird mit 560 bis 589 Meter angegeben. Es soll angeblich das zweit- oder dritthöchste Kap weltweit sein. Dann ging es weiter in den Lorbeerwald. Zu den charakteristischen Baumarten zählen der Azoren-Lorbeer sowie der Madeira-Lorbeer. Im Unterwuchs des Lorbeerwaldes findet man vor allem Pfanne. Nächste Station war dann Ribeira Brava, ein kleines Fischerstädtchen westlich von Funchal. Danach ging es wieder in die Berge, immer mit herrlichem Blick auf die Dörfer in den Tälern. Ziel war eine Bananenplantage, wobei diese Bananen wegen ihrer Größe und Form in der EU nicht zugelassen waren, obwohl Madeira als Teil Portugals zum Gebiet der Europäischen Union gehört. Was immer wieder auffiel, war die üppige bunte Blumenpracht an vielen Häusern. Dann hieß es für unseren Dampfer auch hier wieder Abschied nehmen und auf ging es zum nächsten Ziel. Kurs Nordost zum Mittelmeer und nach Europa. Zunächst hatten wir dann aber wieder erst einen Seetag. Leider war die Passage der Straße von Gibraltar nachts, so dass wir davon nichts mitbekamen. Praktisch gleich um die Ecke nördlich in Spanien lag dann Malaga, unser nächster Hafen. Auch hier war China schon mal, die früher sehr oft in Spanien war. Dazu gibt es auch eine Geschichte, die nur das Leben schreibt. Gina kommt ja aus Nordhessen und war damals als Teenager in den 70ern mit jemandem zusammen, der in Hannover Verwandtschaft hatte, wo sie dann auch wohnte. Und diese Verwandtschaft war unter anderem der jetzige Schwiegersohn von Hannes, der damals noch ein kleiner Junge war. Dessen Vater, der auch eine Spedition in Hannover hatte, hatte auch ein Haus an der spanischen Südküste. Das war der Onkel von Ginas damaligen Freund. Und der Schwiegersohn von Hannes war also der Cousin. Wie heißt es so schön, so klein ist die Welt. Gina kannte den Schwiegersohn von Hannes also schon, als der noch mit dem Dreirad dort über den Hof gefahren ist. Und deshalb war Gina damals sehr viel in Spanien. Wir machten auch Malaga zu Fuß, raus aus den Hafen und Richtung Alt- und Innenstadt. Malaga ist die zweitgrößte Stadt in Andalusien und die sechstgrößte Stadt Spaniens. Direkt vor dem Hafen, wohin wir per Shuttlebus gekommen sind, waren wir bereits direkt in der Stadt und an einem Platz mit wunderschönen Patrizierhäusern im andalusischen Stil. Es ging dann durch die kleinen verwinkelten Gassen der Altstadt, vorbei an Gärten mit Orangenbäumen und immer wieder kleine Plätzchen mit Straßencafés. Das Wetter spielte auch mit, über uns ein strahlend blauer Himmel. Dann waren wir an der Plaza de la Merced, wo das Geburtshaus des Malers Pablo Picasso steht. Davor dann eine Skulptur Picassos vor seinem Geburtshaus, Picasso sitzend auf einer Bank. Gina setzte sich dann für ein Foto daneben. Wir gingen dann zunächst weiter und kamen zur Alcazaba, Zitadelle, eine oberhalb der Stadt befindliche maurische Festung und Palastanlage. Der Rundgang entlang der Festungsmauern bis hinauf zum Castillo de Gibralfaro bietet zahlreiche freie Blicke über Malaga und den Hafen der Stadt. So auch auf die Stierkampfarena La Malagueta, mit 14.000 Plätzen und einem Durchmesser von 50 Meter, eine der größten Stierkampfarenen in Spanien, die von da oben betrachtet so eine ähnliche Perspektive hatte, wie das Maracana vom Corcovado. Aber es war wunderschön dort oben in den Mauern der Zitadelle. Eine wahre Blütenpracht, Kakteen, Palmen, Zypressen und Orangen. Und ein wunderbarer Rundblick über die ganze Altstadt. Am Fuße der Alcazaba befinden sich die Ruinen eines aus der Zeit des Römischen Reiches stammenden Theaters, wo zu der Zeit immer noch Ausgrabungen stattfanden. Wir gingen dann noch einmal zurück zur Plaza de la Merced und setzten uns dort erst einmal in ein Straßencafé und genossen bei einem Campari Orange das Leben und Treiben dort vor dem Geburtshaus von Pablo Picasso. Immer wieder kamen dort auch Pferdedroschken mit Besuchern vorbei. Weiter ging es wieder durch die pittoreske Altstadt, vorbei an Kirchen, den kleinen Plätzen und wunderbaren verzierten Fassaden. Es war eine sehr ausgedehnte Fußgängerzone, keine Autos, kein Verkehrslärm und Gewühl. Wunderbar entspannend zum Flanieren. Wir orientierten uns an einem kleinen Stadtführer und suchten die Markthallen Mercado Central de Atarazanas. So ein Besuch ist ein Erlebnis für alle Sinne. Die Augen wurden verzaubert von der farbenfrohen Vielfalt an Obst und Gemüse. Der Geruchssinn wird umschmeichelt von Gewürzen aus aller Herren Länder und die Fischhändler hatten den besten und frischsten Fisch. Was sofort auffiel, es war alles sehr geordnet und sehr sauber. Auch das Fleisch à la Couleur wurde sehr hygienisch präsentiert. Das mit den Besuchen von Markthallen und Großmärkten wurde von da an auf all unseren weiteren Reisen zum Pflichtprogramm. Dann ging es noch die Haupteinkaufsstraße Calle Rios entlang und langsam wieder Richtung Shuttlebus zum Hafen. Und nun verließen wir auch diesen Hafen wieder.
Die Definition der Dekade.
Es ging nun nach Südost, und zwar von Europa nach Nordafrika, dann an der afrikanischen Küste, die immer in Sichtweite war, ostwärts entlang. Erst einmal auch wieder ein Seetag. Und so konnten wir uns noch einmal unter die Mittelmeersonne legen. Wir erreichten am darauffolgenden Abend unseren Hafen auf dem afrikanischen Kontinent, La Goulette, der Hafen von Tunis. Damit kamen wir nach Tunesien, wo bereits 2009 die Bürger in ihrem Recht, die Regierung abzuwählen, und ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung erheblich eingeschränkt wurden. Wir merkten das auch bereits an den Hinweisen unserer Reiseleiter, dass das Fotografieren von öffentlichen und Regierungsgebäuden strengstens untersagt ist, sowie auch an anderen Verhaltensregeln. Für den nächsten Tag hatten wir nämlich dort eine Besichtigungstour gebucht. An der Pier warteten auch direkt Kameltreiber mit ihren Tieren auf Gäste. Für uns ging es aber zunächst mit dem Bus von La Goulette nach Tunis. An den Straßen entlang unserer Fahrtstrecke sahen wir überall bunte Märkte. Erste Station mit unserem tunesischen Tourguide war die Medina Altstadt. Die heute von etwa 20.000 Menschen bewohnte Medina zeigt den üblichen Aufbau arabischer Altstädte mit einem unregelmäßigen Netz aus verwinkelten Gassen. Traditionell ist jeder der Souks, Marktgassen, einem bestimmten Wirtschaftszweig zugeordnet, zum Beispiel den Parfümhändlern, Souk El Atarin, Schuhhändlern, Souk El Blakia, oder Stoffhändlern, Souk des Etof. Der zentrale Bereich der Souks ist heute stark auf den Tourismus eingestellt. Das war schon ein buntes Treiben dort in den engen Gassen und überall wurden Waren feilgeboten. Irgendwie war es hier dann doch noch arabisch authentischer als in Dubai, wo doch alles nicht so eng war in den Souks. Auch Gina erstand dort nach Feilschen eine kleine Reisetasche aus vermeintlichem Kamelleder. Auf der Weiterfahrt habe ich dann trotzdem den Regierungspalast fotografiert. Es ging dann durch Vororte, vorbei an Ausgrabungsstätten von Karthago zum modernen Karthago, das heute ein nobler Villenvorort von Tunis, Standort der größten Universität des Landes und Standort des tunesischen Präsidentenpalastes ist, wo wir noch einmal Gelegenheit hatten, uns zu Fuß umzuschauen. Wir nutzten die Gelegenheit, in einem Straßencafé in Ruhe das Leben dort zu beobachten. Danach ging es wieder an Bord und dann zur Bordroutine über. Martini bei meinem Filippini und gutes Essen in den Messen. Leinen los und wieder Nordost zurück nach Europa an die Adria. Dann unseren vorletzten Hafen auf dieser Reise, Dubrovnik in Kroatien erreicht. Auch hier machten wir uns auf eigene Faust auf den Weg, zunächst aber mit dem Shuttle bis zur Altstadt. Dubrovnik gilt als eine der schönsten Städte des Mittelmeerraumes. Im Jahr 1979 wurde die gesamte Altstadt von der UNESCO in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen. Zunächst gingen wir durch die Gassen dieser Altstadt mit Rolandsäule, dem Zollhaus, dem Sponsorpalast und dem Glockenturm. Die Altstadt war richtig mit Touristen bevölkert. Dann machten wir einen Rundgang auf der berühmten Stadtmauer. Die Stadtmauern von Dubrovnik sind 1940 Meter lang sowie bis zwischen 3 und 6 Meter breit und komplett begehbar. Sie sind das besterhaltene Fortifikationssystem in Europa und umfassen einen perfekt erhaltenen Komplex öffentlicher und privater, sakraler und säkularer Bauwerke aus allen Perioden der Stadtgeschichte. Man hat von dort aus auch einen wunderbaren Blick auf die Festung Lovrišenac, die westlich der Altstadt auf einem 37 Meter hohen Felsen liegt. Dort oben beim Rundgang kann man noch Spuren aus dem Kroatienkrieg erkennen. Die zum Weltkulturerbe gehörende Stadt wurde von serbisch-montenegrinischen Streitkräften belagert und beschossen. Die materiellen Schäden sind mittlerweile aber fast vollständig behoben. Ich war schon beeindruckt von dieser gewaltigen Wehranlage und vor allem von dem Erhaltungszustand. Das hatte teilweise mehr von einer Filmkulisse als von einer realen Stadtszene. Und nun ein letztes Mal zurück zum Dampfer. Ein letztes Mal Bordroutine, einen letzten Martini beim Filippini, und noch einmal ging es raus in die Adria Kurs Nordwest. Natürlich gehörte auch das Gala-Buffet, mit Dresscode festlich am Abschiedsabend dazu, und wie beim Traumschiff natürlich auch der Einmarsch der Eisbomben. Am nächsten Morgen dann Einfahrt in die Lagune von Venedig, unserem Zielhafen, und vorbei an allen Sehenswürdigkeiten, dem Dogenpalast, Markusplatz mit Campanile und Markusdom, San Giorgio Maggiore. Dann erreichten wir unseren Liegeplatz, Abschied vom Schiff, aber mit sehr vielen Eindrücken und Erlebnissen. Koffer suchen, ab in den Bus und zum Airport Venedig Marco Polo. Dann nach Frankfurt und von dort mit dem ICE nach Hannover und wieder daheim. Okay, Anreise und Abreise waren sehr stressig. Aber das war nun unsere erste Kreuzfahrt und das musste erst einmal verarbeitet und sortiert werden. Fazit also, so eine Reise bietet die Gelegenheit, viele weit entfernte und auch exotische Plätze kennenzulernen, ohne dass man jedes Mal die Unterkunft wechseln und die Koffer ein- und auspacken muss. Dazu kommt der Komfort, natürlich je nach Kategorie und vor allem die exzellente Verpflegung. Man ist nicht auf ein Reiseziel beschränkt. Es gibt viele Vorteile und für andere genauso viele Nachteile. Die werde ich hier nun nicht alle aufzählen. Was mir nach dieser Reise klar war, das ist eine besonders komfortable Möglichkeit für Fernreisen zu anderen Kontinenten. Deshalb kommen, wenn wir noch weitere Kreuzfahrten machen sollten, nur Fernreiseziele in Frage, und zwar rund um den Globus, vertikal und horizontal. Diese üblichen Touristenziele wie Karibik, Mittelmeer, Nord- und Ostsee wären da überhaupt nichts. Ebenso die Partyreisen auf solchen Bespaßungsdampfern mit dieser Zwangsvergnügung. Allerdings war letztlich das Schiff, auf dem wir waren, auch zu groß, es fehlte für mich die maritime Atmosphäre. Das war alles zu hotelmäßig steril und zu viel Standard. Es müsste beim nächsten Mal individueller, intimer und maritimer sein. Die Route selbst war schon okay, aber da sind noch Steigerungen und noch mehr Exotik möglich. Schauen wir mal, ob es ein nächstes Mal geben kann. Wieder zu Hause musste ich mich aber erst einmal intensiv um das Unternehmen kümmern, denn inzwischen war die Weltfinanzkrise oder globale Finanzkrise auch bei uns angekommen. Bei einigen Kunden brachen Absatz und Umsätze ein. Gerade Automotiv war mächtig in die Krise eingebunden. Da war teilweise die Produktion gedrosselt oder unterbrochen. Davon waren insbesondere die von uns mit unserem Fahrpersonal bedienten Linienverkehre betroffen, so dass wir auch für einen Teil unserer Mitarbeiter Kurzarbeit anmelden mussten. Viel administrative Zusatzaufgaben. Auch in einigen Logistikbereichen mussten wir temporär, allerdings auch nur für sehr kurze Zeit, zu diesem Mittel greifen. Dadurch waren wir aber in der Lage, sämtliche Arbeitsplätze zu erhalten, entlasteten gleichzeitig aber unsere Kunden von Kosten durch nicht ausgelastete Personaleinsätze und eben auch im administrativen Bereich. Das schaffte auch für unsere Kunden mehr finanzielle Bewegungsfreiheit in der Finanzkrise. Hier muss man durchaus konstatieren, dass die von der Bundesregierung zur Bewältigung dieser Krise eingesetzten Mittel einmal durchaus Sinn ergaben und auch Wirkung zeigten, was ich ja nun nicht wirklich oft von der Politik behaupten konnte. Hierzu zählten insbesondere die bereits zur Bundestagswahl 2005 vollmundig angekündigten Versprechen zum Bürokratieabbau, was aber statt Abbau zu immer weiteren und immer mächtigeren Bürokratiehürden führte. Trotzdem manövrierten Hannes und ich sowie unsere sehr motivierten Mitarbeiter unser Unternehmen mit viel Innovationskraft durch die Krise. Vielleicht kam die Manövrierfähigkeit auch daher, weil ich eben eine Zeit lang auf See war, sowohl bei der Marine als auch nun auf Kreuzfahrt. Wir sind auch mit dem Instrument Kurzarbeit sehr sparsam und sehr kreativ umgegangen, was zunächst dazu führte, dass wir einen hohen zeitlichen Aufwand hatten, den von der Arbeitsagentur dafür kurzfristig eingesetzten Quereinsteigern exemplifizierte Erläuterungen bei den Antragsprüfungen abzugeben. Letztlich aber kamen wir als auch unsere Kunden aus dieser Krise heraus, und das sogar mit neuer Agilität. Und so konnten Hannes und ich mit dieser neuen Energie auch noch einmal eine weitere Bergtour angehen. Diesmal ging es in eine Gegend, die ich natürlich sehr gut kannte, nämlich nach Lermoos. Es ging auf den Grubigstein und auf die Wolfratshauser Hütte. Anreise natürlich wieder mit der Bahn. Und wie der Zufall es so wollte, im Hotel trafen wir dann auch den Schweizer Hans mit seiner Frau Regula, die ich ja aus unseren Skiurlauben kannte und die dort zufällig eine Woche Sommerurlaub machten. Aber wir machten uns ja dann am nächsten Morgen auf zur Hütte auf 1741 Meter. Nun kannte ich ja das ganze Gelände aus dem Winter wie meine Westentasche und unser Weg dort hoch ging dann auch immer entlang der Pisten und auch der Berggasthöfe, wo wir unsere Erholungs- und Verpflegungspausen einlegten. Die Tour selbst war dann nicht so herausfordernd, dafür aber ziemlich lang. Auf der Hütte hatten wir eine Zweibettkammer, wobei ich, wegen der Schlafgeräusche von Hannes, mir Stöpsel in die Ohren gesteckt habe. Hannes hat dann wohl durch die dünnen Holzwände andere Geräusche von anderen Gästen und Gästinnen wahrgenommen, die ihn mächtig verwirrten, als er mir am nächsten Morgen davon erzählte. Die gesamte Tour endete dann völlig unspektakulär mit einer weiteren Nacht dort im Hotel und dann der Rückfahrt mit dem Zug nach Hannover. Aber wir hatten uns wieder einmal bewiesen, dass wir noch die Energie hatten, so etwas anzugehen. Und das wiederum schaffte neue Energie für die weiteren Herausforderungen im Business. Dann kam im Oktober ein Ereignis, das für mich besonders aufregend war. Ich wurde Opa. Sandra und Mirko haben in Düsseldorf Maximilian bekommen. Ein kleines Bündelmensch. Gina und ich fuhren sofort mit dem ICE nach der Geburt nach Düsseldorf in die Klinik und konnten unseren Enkel dort direkt besichtigen. Ein kleiner Junge, der bereits da sehr schelmisch lachte. Da war von Anfang alles dran, Haare, kleine Fingerchen, kleine Füßchen und ein lautes Organ. Ja, das war mein Enkelsohn. Ich war nun mächtig stolz darauf. Und auch Gina war sehr stolz, obwohl sie ja nicht die leibliche Oma war. Das rundete dieses Jahr 2009 dann richtig ab. Ein Nachfolger, der meinen Namen für eine weitere Generation weitertragen wird. Das ist schon ein wunderbares Gefühl, dieses kleine Geschöpf auf dem Arm zu haben. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, der zwinkerte mir zu, wenn ich ihm was erzählte. Eine ebensolche Überraschung bot dann auch die Bundesliga, und zwar in Form des deutschen Fußballmeisters. Denn da wurde der VfL Wolfsburg unter Trainer Felix Magath. Es war jetzt zwar keine Sensation, aber dennoch war es nicht der große Titelfavorit. Nach Hannover 96 und Eintracht Braunschweig war es nun der dritte Club aus Niedersachsen, der deutscher Fußballmeister wurde. Und es war auch der erste Club aus der Kategorie Commerz, denn die Volkswagen AG, welche den Verein zuvor mehr als 20 Jahre lang gefördert hatte, beantragte 2001 erfolgreich eine Ausnahmeregelung entgegen der 50+1 Regel. Volkswagen übernahm zunächst 90% und Ende 2007 schließlich sämtliche Anteile an der Gesellschaft. Hauptsponsor ist seit 1952 ebenfalls die Volkswagen AG. Für die Saison 2009/10 zahlte das Unternehmen 67,5 Millionen Euro. Der VfL Wolfsburg war damit das erste echte Fußballprofi-Unternehmen, das deutscher Fußballmeister wurde. Der Club gehört somit auch nicht nach der Diktion der Traditionalisten zu den Traditionsvereinen, da der sogenannte Mutterverein selbst auch erst 1945 gegründet wurde. Das zeigte mir, dass es gehen kann mit dem Unternehmensfußball, selbst in der niedersächsischen Provinz. In der Landeshauptstadt war man aber wieder mal noch nicht so weit. Dort suchte man immer noch nach dem wirtschaftlichen und sportlichen Erfolg. Der Mehrheitsgesellschafter Martin Kind verfolgte zwar bereits zu der Zeit das Ziel ebenfalls durch eine Ausnahmeregelung zur 50+1 Regel das Unternehmen 96 übernehmen zu können, aber dazu fehlten zunächst noch mehr als 10 Jahre, um die geforderten 20 Jahre als Mindestzeitrahmen erreichen zu können. Bei alledem wurde aber auch offensichtlich vergessen, dass, wenn man das Unternehmen 96 in ein echtes Fußballunternehmen mit Gesellschaftermehrheit überführen wollte, man dann auch wirtschaftlich und sportlich einmal Erfolge erreichen sollte, um so ein Vorhaben auch glaubhaft darstellen zu können. Man wusste eigentlich nie, handeln die Unternehmer nun aus reinem Idealismus oder aus unternehmerischer Strategie. Für mich war jedenfalls die Glaubwürdigkeit dieser Unternehmer schon seit längerem nicht mehr erkennbar. Aus Prinzip habe ich daher auch die Drogerieläden und die Fastfoodläden der Gesellschafter gemieden, weil mir einfach deren Wahrhaftigkeit abhanden gekommen war. Und ein Hörgerät brauchte ich sowieso nicht. Die Ernsthaftigkeit hier nur einem Hobby zu frönen, war für mich dann gegenüber den wirklichen Anhängern einfach irgendwie nur respektlos. Der FC Bayern München versuchte es dann einmal esoterisch mit Buddhas und dem Trainer Jürgen Klinsmann. Das war aber dann mehr isotonisch als esoterisch, was Klinsmann dort ablieferte, und so wurde er 5 Spieltage vor Schluss auch durch Jupp Heynckes ersetzt. Für mich war die Person Klinsmann eh ein Phänomen, weil ich nie verstanden habe, was diesen Fußballclown eigentlich ausmacht. Für mich war das weder ein ästhetischer noch technisch begabter Fußballer noch ein Trainer, der irgendeine Spielidee hatte, der aber zum Helden des sogenannten Sommermärchens gemacht wurde. Wenn Fußball echtes Entertainment gewesen wäre, hätte man aus solch einer Figur tatsächlich etwas machen können, aber so habe ich nie verstanden, was dieser Klinsmann überhaupt kann. Ja, ich denke, solche Reizfiguren hat wohl jeder irgendwie. Die werden auch gebraucht, um das Interesse hochzuhalten. Ach so, Hannover 96 erreichte mit 40 Punkten den 11. Tabellenplatz. Also wieder sportliches und wirtschaftliches Niemandsland. Ich hatte inzwischen eine neue Lieblingslokalität in Hannovers Innenstadt für mich wiederentdeckt, das Oscars. Die Classic Bar in der Georgstraße. Dort bekam ich hervorragende Drinks, meinen Martini gerührt, meinen CC Manhattan und hervorragende Margaritas. Und ich hatte dort eine unterhaltsame Konversation mit den beiden Tendern. Es war nun meine Anlaufstelle, um mal entspannt abschalten zu können. Und so neigte sich dann dieses Jahr 2009, und damit die erste Dekade des neuen Jahrtausends, dem Ende zu, meinte man, und so hatte ich das zuvor bei den Dekadenwechseln auch beschrieben. Aber richtigerweise beginnt eine neue Dekade mit der 1 hinten und nicht mit der 0. Ist wie im Fußball, wenn die 1 hinten steht und die 0 vorne, dann hat nämlich der Gegner 1-0 gewonnen.
Bedürfnisse, Erfolg, Trauer, Glück.
Das neue Jahrtausend war ja inzwischen bereits seit einiger Zeit eingeläutet. Aber hat sich nun grundlegend etwas geändert? Außer beim Datum sah ich für mich keine wesentlichen Änderungen in meinen Lebensumständen. Das Tagesgeschäft lief, die Ambitionen waren die gleichen wie vor dem Jahrtausendwechsel. Meine Philosophie über den Profifußball hatte sich auch nicht verändert. Mein Lebensmotto sowieso nicht. So waren also die ersten 10 Jahre im neuen Millennium nur eine Fortsetzung des Geschehens vor dem Wechsel. Beruf und Privat waren im Einklang. Die Freude am Fußball war aber zunächst noch nicht wieder zurück. Dafür aber mehr die Lust an Reisen und Unternehmungen. Ich versuchte immer mehr, meine Bedürfnisse in den Mittelpunkt meiner Lebenswirklichkeit zu stellen. Bedürfnisse, die ich nicht nach den gesellschaftlichen und geschäftlichen Normen ausrichtete, sondern einzig und allein nach der individuellen Vorrangigkeit vor denen der Gesellschaft. Das Leben mit Gina und mit meinen Freunden stand im Mittelpunkt und vor allem mein Hinwirken auf meinen Ruhestand. So stand dann auch dieses erste Jahrzehnt im neuen Jahrtausend durchaus mehr für mein Lebensmotto Work Less, Life More. Der Fußball, als Unterhaltungsfaktor, konnte dabei noch nicht wirklich mithalten, mit dem, was mir ansonsten das Leben inzwischen brachte. Und so suchte ich mir dann meine eigene Unterhaltung. Meine Auftritte in den Daily Soaps waren sicherlich auch Höhepunkte meines persönlichen Unterhaltungsfaktors. Es war eben Fun, Leichtigkeit, Entspanntheit. Es war eine einmalige und einzigartige Erfahrung, die mein Leben extrem bereichert hat, auch wenn es schon im fortgeschrittenen Alter war. Dieses Jahrzehnt hatte darüber hinaus weitere Fun Facts zu bieten mit den Reisen mit Henning und Hannes, West Coast und New York City mit den beiden, Chicago, Texas mit Henning und die Bergtouren mit Hannes. Aber auch unsere Berliner Vergnügungen. Das waren alles unkonventionelle Bespaßungen. Eigentlich hatte das bei mir bereits in der Lehre begonnen, weil ich nicht alles immer so todernst nahm. Ich konnte, glaube ich, bereits immer schon sehr gut differenzieren, was gemacht werden musste und was für mich persönlich die Erfüllung brachte. Der Bierernst, wie es viele, oder wohl sogar die meisten, für sich im Beruf und in den gesellschaftlichen Normen sahen, war nie so der Inhalt für meine Lebensphilosophie gewesen.
Der Spaß ist verboten, die Pflicht erlaubt,
konnte deshalb für mich nie zum Lebensinhalt werden. Das hieß aber nicht, dass ich nicht die Pflicht trotzdem erfüllen wollte und konnte. Es war nur immer eine Frage, wo man die Grenzen definiert. Nicht jede Pflicht war ja auch Pflicht. Ich bezeichnete das für mich als Easy Living, die gesunde Balance zwischen Pflicht und Fun. Heute heißt das Work-Life-Balance. Ich persönlich konnte mir sowieso nicht vorstellen, dass jemand irgendwie Freude daran haben konnte, permanent sich dem Leistungsdruck zu unterwerfen, sich seinen Job schön zu reden, ohne dabei überhaupt eine Abwechslung vom Alltag zu erfahren. Und das eben nicht nur mit Feierabendbier und Afterwork-Partys, sondern mit einem adäquaten zeitlichen und räumlichen Abstand vom Tagesbusiness. Workaholic hörte sich für mich sowieso nicht gerade gesund an. Aber dieser Begriff war nun für viele wie eine Erhebung in den Adelsstand. Es war Teil einer immer stärker sich entwickelnden Selbstinszenierung. Diese Typen feierten sich inzwischen so sehr selbst, dass sie nicht mehr in der Lage waren, rational und pragmatisch zu handeln, sondern nur noch in transformierten Dimensionen dachten und handelten. Jung, dynamisch, erfolglos, so sah ich die, wobei sich erfolglos im Wesentlichen auf die Teilnahme am realen Leben bezog. Hannes und ich, wir hatten dann auch sehr oft mit diesen Typen bei unseren Geschäftsterminen zu tun. Es waren dann meistens recht kurze Termine, weil wir immer mit dem Selbstbewusstsein angetreten sind, uns von solchen Leuten nicht demütigen zu lassen. Die Arroganz, mit der viele bereits bei der Vorstellung auftraten, bekamen diese von uns umgehend zurück mit der von uns beiden einstudierten Überheblichkeit, indem wir solche Gespräche bereits im Ansatz beendeten. Wir erklärten dann sofort, dass wir nicht glauben, unsere Zeit hier vergeuden zu müssen, bei Gesprächspartnern, die bereits am Anfang schon unser Geschäftsmodell nicht intellektuell verifizieren können. So blieben dann das eine oder andere Mal junge, dynamische Absolventen mit offenem Mund erfolglos zurück. Ehrlich gesagt, es war uns trotz eines erfolglosen Geschäftstermins immer eine unglaubliche Freude, derart zu agieren. Sicherlich nun bestimmt nicht die konventionellste Art, Geschäfte zu betreiben, aber wir konnten es uns erlauben, weil wir es so wollten. Und wir merkten auch, dass es natürlich auch eine Generationenfrage war, weil uns Älteren diese jungen Geschmeidigen natürlich stets zeigen wollten, wo es lang geht. Es ist zwar nicht oft vorgekommen, aber ein oder zweimal sind wir trotzdem bei solchen Unternehmen, die wir zunächst mit solch einem Auftritt verlassen haben, wieder ins Gespräch gekommen. Und einmal sogar zu einem, wenn auch nicht sehr großen Abschluss. Aber das lag dann daran, dass die ursprünglichen Gesprächspartner, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr im Unternehmen waren. Nun hat dann seit Anfang des neuen Jahrtausends eine sehr dynamische Entwicklung im Profifußball eingesetzt. Nicht nur im sportlichen Bereich, sondern gerade in der Administration. Die vormaligen Vereinsgeschäftsstellen blähten sich nun auf zu Business Units. Plötzlich explodierten diese ehemaligen Vereinsstrukturen. Es entstanden insoweit sehr viele neue Arbeitsplätze, was grundsätzlich schon einmal natürlich als positiver Effekt zu werten ist, wobei aber bei weitem nicht alle Arbeitsverhältnisse Vollzeitarbeitsplätze waren. Es entstanden dann zum Beispiel solche Organisationsformen, Direktion Profifußball, Direktion Nachwuchsleistungszentrum, NLZ, Direktion Fans und Clubangelegenheiten, Direktion Finanzen, Direktion Marketing und Strategie, Direktion Sponsoring und Service, Direktion Digital und IT, Stabstelle Kommunikation, Stabstelle Veranstaltungen, Stabstelle Personal und Recht. Dazu kamen dann noch die eigenständigen Gesellschaften für das Stadion und gegebenenfalls andere Dienstleistungen. Insgesamt blähte sich dann in der Zeit der administrative Anhang sehr dynamisch auf. Hinzu kam natürlich dann auch noch der gesamte Staff für den Sportbereich. Sicherlich auch zunächst aus meiner Sicht etwas, was nunmehr professionell und nach Unternehmensstruktur aussah und für mich auch so zunächst ein durchaus positives Zeichen war, dass man es jetzt verstanden haben könnte und es somit in die richtige Richtung ging. Wurde das nun der Fußball, den ich meine? Ich hatte ja nun schon immer wieder meine persönliche Philosophie zum Profifußball ausreichend dargelegt und begründet und traf dann auch auf eine Veröffentlichung des Bundesinstitut für Sportwissenschaft von 2004, wo unter dem Titel Erfolgreiche Geschäftsmodelle und professionelles B2B-Management im Profifußball der folgende Text erschienen ist.
Die meisten Bundesliga-Vereine schreiben rote Zahlen und wissen nicht, wie sie Transfergelder und Millionengehälter an Spieler zahlen sollen, von deren Leistung ihr sportlicher Erfolg abhängt. Ein Blick auf die Geschäftsmodelle und Strukturen der meisten Vereine in Deutschland ergibt ein wenig überzeugendes Bild. Schon der Name Verein deutet an, dass man oft immer noch auf ehrenamtliche Strukturen und auf einem tradierten Selbstverständnis aufbauende Geschäftsmodelle trifft. Zwar wurden die letzten Jahre genutzt, um zusätzlich zur klassischen Vermarktung der TV-Rechte auch das Merchandising und Sponsorengeschäft zu intensivieren, doch drängt sich der Eindruck auf, dass hier zu hemdsärmelig gearbeitet wird, statt Best Practices aus anderen Bereichen Industrien gezielt einzusetzen und zu nutzen. Gerade im volatilen und investitionsintensiven Geschäft des Topfußballs gilt es, ein Geschäftsmodell zu verfolgen, das dem Verein eine starke wirtschaftliche Basis gibt, um langfristig erfolgreich sein zu können.
Quelle: Autoren Peter Pfeiffer, Konstanze Freienstein, erschienen in Business to Business Marketing im Profifußball, veröffentlicht Deutscher Universitätsverlag Wiesbaden 2004, Seiten 133 bis 146.
Nun entsprach dieses Jahrpunkt genau eben meiner Profifußballphilosophie, also Fußball, denn ich meine, ob sich nun aufgrund der sich entwickelnden Strukturen in den kommerziellen Fußballabteilungen der Clubs daran dann nachhaltig etwas ändern wird, stellte ich aber persönlich zunächst unter Vorbehalt, denn zu verkrustet, zu sehr tradiert war dieses Geschäft noch und zu sehr lebte man bereits in einer Blase. Es waren für mich dann auch keine echten Geschäftsmodelle, weil sie sich im Wesentlichen nicht voneinander unterschieden. Alles war untereinander irgendwie 1:1 austauschbar: Personen, Konzepte, Strategien. Es gab zwischen den meisten Clubs, in jedem Fall bei all denen, die fast immer im Niemandsland der Tabelle auftauchten oder zwischen der ersten und zweiten Liga pendelten, eigentlich keine Unterscheidungsmerkmale. Die Finanzierungsmodelle dieses Geschäftes waren bei diesen Clubs fast immer identisch: die dominierenden TV-Gelder, die nicht selbst verhandelt werden konnten, Sponsoring, Merchandising und Naming Right. Zur Generierung dieser Einnahmen gab es auch überall die gleichen Konzepte und Prozesse. Es waren für mich jedenfalls keine graduellen Unterscheidungsmerkmale zu erkennen. Was aber als wesentliches Instrument einer Unternehmensfinanzierung in der freien Wirtschaft genutzt wird, blieb im Profifußball aber außen vor: offene Beteiligungen als Investitionen ins Eigenkapital einer Gesellschaft, die als solche ins Handelsregister eingetragen werden, mit weitgehenden Rechten der Gesellschafter, etwa ein Mitspracherecht bei Gesellschafterbeschlüssen. Dieses war durch die sogenannte 50+1 Regelung ausgeschlossen bzw. entscheidend eingeschränkt. Dadurch war den Profifußballunternehmen auch eigentlich das Recht nach EU-Richtlinie zur Investitionsfreiheit verwehrt. Profifußball war somit für mich immer noch kein richtiges Business, auch wenn er sich nun Strukturen verpasste, die danach aussahen. Man verfügte nunmehr zusehends über einen großen, vermutlich auch aufgeblähten, Mitarbeiterstamm. Überall arbeiteten nun ebenfalls diese jungen dynamischen, solche Typen, wie sie mir auch schon in meinem Business über den Weg gelaufen sind. Und damit wurde dieses Business immer arroganter, selbstbezogener, überheblicher. Man schuf nicht nur eine Blase, man lebte nun auch da drinnen. Man entfernte sich damit immer mehr von der realen Businesswelt. Man schuf nunmehr einen eigenen Kosmos. Die Frage blieb aber: Was erreichte man nun? Die Umsätze stiegen zwar, aber ebenso die Kosten, wobei in vielen Fällen allerdings auch die Kosten die Umsätze überstiegen. Eigentlich alles wie gehabt, nur auf einem viel höheren Niveau und nicht mehr ehrenamtlich, sondern jetzt professionell. Durch diese sich immer weiter aufbauenden Strukturen kam auch in meine Überlegungen zum Profifußball mehr Dynamik. Meine Analysen wurden nunmehr noch tiefgehender, noch kritischer. Ich fragte mich nämlich, weshalb man bei diesen Anstrengungen erfolgstechnisch immer noch auf der gleichen Stelle trat. Diese Fragestellung betraf explizit natürlich Hannover 96, die dann 2002 zwar tatsächlich wieder in die erste Bundesliga aufstiegen, aber weiter im Niemandsland verharrten. Es betraf aber ebenso die meisten Clubs der Bundesliga. Für die meisten definierte sich Erfolg als ein oder zwei Tabellenplätze Verbesserung im Mittelfeld der Tabelle, oder eben für andere der Aufstieg in die erste Bundesliga. Und wenn es dann mal ganz gut lief, vielleicht auch mal zum Erreichen eines Platzes zur Teilnahme an den europäischen Wettbewerben. Aber Verstetigtes und Nachhaltiges kam dabei letztlich kaum heraus. Es war aber am Ende des ersten Jahrzehntes des neuen Millenniums immer noch nicht der Fußball, den ich meine. Es war alles beim Alten, nur, wie schon erwähnt, jetzt mit neuer Fassade und neuem Anstrich. Ich für mich konnte mich im Grunde aber auch nicht den Worten von Nick Hornby, Autor und Fußballfanatiker, ganz anschließen.
Das Leben schlägt den Fußball, wenn es um Trauer geht. Selbst für uns ist eine Niederlage nicht so schlimm wie ein Todesfall. Aber Fußball schlägt das Leben, wenn es um Glück geht.
Quelle: Zitiert aus Schulze Marmeling, Steffen 1998.
Aber ich sah das aufgrund meiner persönlichen Situation natürlich vollkommen anders, denn auch wenn es um Glück geht, schlägt das Leben den Fußball, und das war gut so. Glück im Fußball besteht ja für mich nicht nur aus ein paar Siegen in einer Saison, sondern aus nachhaltigem sportlichem und wirtschaftlichem Erfolg.
Freunde des Longdrinks, das war's nun wieder. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß an dieser Episode und wir hören uns dann hoffentlich wieder bei der nächsten Episode hier auf diesen Kanälen. Bleibt alle im grünen Bereich und bei bester Stimmung, auch wenn Fußball kein Rock'n'Roll mehr ist. Aber der Rock'n'Roll bleibt forever. Bye bye und eine schöne Zeit.